Da sind wir wieder bei Kreisab. Episode 10, kleines Jubiläum hier von unserer Handballsendung auf Sportradio 360. Und natürlich wieder dabei unser Dauergast Christian Stein von Handballworld. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Ja, es ist einiges passiert, obwohl doch nicht so viel passiert ist, denn es gab ja nicht wirklich Spiele in den vergangenen Tagen. Das All-Star-Game der Handball-Bundesliga stand auf dem Programm und generell wollte ich da mal deine Meinung dazu hören. Was hältst du denn von so einem Event überhaupt und auch dem Zeitpunkt, zu dem was ausgetragen wird? Da hört man ja auch immer wieder, dass das einigen Spielern gar nicht so gefällt. Ich glaube, über die sportliche Wertigkeit müssen wir auch nicht sprechen. Braucht man das? Ist das sinnvoll aus Marketinggründen? Wie empfindest du das?
Ja, also ob der Termin der sinnvollste ist, das sei immer dahingestellt, je nachdem, ob man es dann am Ende der Saison haben will oder nicht. Ich denke, da sind auch die Spieler mal ganz froh, wenn sie dann doch sofort in den Urlaub können. Und von daher mag das mit Sicherheit so ein bisschen ein Termin sein, der gerade nach einem Großturnier immer ein bisschen kritisch anmutet. Allerdings im Normalfall kommen ja die deutschen Nationalspieler praktisch dann aus einer gewissen langen Zeit gemeinsam an, und die All-Stars sind letztendlich in der Kerngerade wieder zurück oder sind noch nicht wieder bei ihren Vereinen gewesen. Von daher ist es schon einer der bestmöglichen Termine, die die HBL gewählt hat. Ob man eine Veranstaltung braucht oder nicht, ich denke, das sind immer auch mal ganz lustige Spielchen und der Spaß steht im Vordergrund, und letztendlich muss die HWL halt auch sehen, dass sie den Handball auf in der Landkarte ein bisschen weiter vertritt. Und ja, Leipzig scheint ein guter Standort jetzt gewesen zu sein und von daher mit Sicherheit was für die Vermarktung des Handballs nicht unwichtig ist.
Wo würdest du denn wünschen, dass das All-Star-Game in den kommenden Jahren ausgetragen wird? Weil wenn mich das nicht täuscht, dann war das das letzte Mal, dass das in Leipzig der Fall sein wird. Ist das so?
Ist auch mein Stand, dass das All-Star Game in Leipzig jetzt vorerst zum letzten Mal war. Gut, der SCDAFK scheint aber auch auf absehbare Zeit dort diese Lücke handballtechnisch in Leipzig schließen zu können. Von daher ist es vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, sich einfach jetzt auf der Landkarte woanders wieder hinzubewegen. Ob das dann zukünftig in Bremen oder doch irgendwo in Bayern sein wird oder vielleicht auch ganz woanders, das wird man dann sehen müssen.
Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, würde mir ja dann Bremen dann doch als Standort wünschen, denn der liegt ja zwischen Ostwestfalen, wo einige Mannschaften angesiedelt sind, und Kiel, Flensburg, Hamburg sind auch nicht allzu weit weg, und ich finde es dann schon immer gut, wenn die Leute, die sich wirklich auch immer für Handball interessieren, dann nochmal die Gelegenheit haben, so ein Spiel zu sehen. Ich will noch ein bisschen auf diese mediale Begleitung rund um den Event eingehen, ja? Du hast ja auch schon gesagt, marketingtechnisch ist das ja auf jeden Fall ganz gut, dass so ein Spiel ausgetragen wird. Es gab auch diesen Trickwurf-Contest, wo Raul Santos da doch eine ganz nette Show hingelegt hat. Würdest du dir wünschen, dass solche Sachen noch mehr in den Mittelpunkt gestellt werden, um auch zu zeigen, gerade auch den jungen Leuten, wie toll dieser Handballsport überhaupt ist?
Ich denke mal, jede Aktion, die es schafft, den Handball oder das Interesse für den Handball zu wecken oder zu erhalten, ist ganz gut eigentlich. Von daher, ob man jetzt solche Spaß-Events haben muss, wie den Trickwurf-Contest, das ist dann immer Geschmackssache, aber ich denke, die Zuschauer in der Halle haben ihren Spaß gehabt, die Spieler haben ihren Spaß gehabt, und da soll man sich doch einfach mal dran freuen.
Gut, hatten wir das auch abgehakt. Kommen wir mal aufs nächste Thema zu sprechen. Haben wir in der letzten Woche schon ein bisschen drüber gesprochen und nur kurz, und deswegen wollen wir da nochmal drauf eingehen. Es gab ja die Auslosung in der WM-Qualifikation, wo Deutschland gegen Polen spielt. Thomas Bauer, mit dem wir dann gleich noch ein Interview führen, der hat schon anklingen lassen im Vorgespräch, dass er meint, dass Deutschland ja klarer Favorit wäre in diesem Duell um die WM-Qualifikation. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, das kann ich so nicht unterschreiben. Ich glaube schon, dass die Polen da leicht favorisiert sind. Warum denkst du, sind denn in Deutschland alle Experten eher pessimistisch eingestellt? Warum geht man da nicht mal mit ein bisschen Selbstvertrauen in dieses Duell?
Ja, ich habe schon letzte Woche ja auch gesagt, letztendlich haben wir auch gezeigt, dass wir der Polen durchaus mal schlagen können. Das haben wir beim Supercup Ende letzten Jahres gesehen. Da muss man dann halt einfach auch sagen, okay, die Tagesform wird letztendlich entscheiden. Wir haben eine Mannschaft, die mit Sicherheit ein gewisses Potenzial hat, die dieses, wenn sie das schafft, das abzurufen, dann kann sie die WM-Qualifikation schaffen. Inwiefern das ein Vorteil oder Nachteil sein wird, dass man das entscheidende Rückspiel dann zu Hause und in Magdeburg hat, das wird man letztendlich sehen müssen. Es kann ein Vorteil sein, es muss aber kein Vorteil sein. Im Europapokal hat sich oft genug gezeigt, dass man auch irgendwie durchaus im Hinspiel befreiter aufspielen kann und vorlegen kann. Und dann im Rückspiel, wenn man dann mit ein paar Minustoren reingehen sollte, dass es dann eventuell schwierig wird. Also von daher, ich sage noch nicht, dass es ein entscheidender Vorteil ist, dass wir das Rückspiel zu Hause haben.
Gut, dass du dich noch nicht über den Austragungsort an sich geäußert hast, ja, weil ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich halte das für keine so gute Wahl, wenn man in Magdeburg spielen würde. Es steht wohl noch nicht endgültig fest. Magdeburg ist wohl auf jeden Fall der Top-Kandidat, dass dort das Spiel dann ausgetragen wird. Und wenn meine geografischen Kenntnisse mich nicht komplett täuschen, gibt es nicht viele Handball-Hochburgen in Deutschland, beziehungsweise wo auch die Hallen so zur Verfügung stehen, die näher sind an Polen als eben Magdeburg. Bist du auch der Meinung, dass es besser wäre, vielleicht, ja, ich sag mal, so ein Spiel eventuell in Nordrhein-Westfalen auszutragen oder zumindest in Norddeutschland, sei es in Kiel oder Flensburg oder in Hamburg?
Das weiß ich nicht. Die Frage ist ja auch immer, wie viele Fans dann wirklich aus dem Land selber kommen. Und ich sage jetzt mal einfach, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wir haben so viele polnische Mitbürger in diesem Bundesland. Wenn man jetzt in Oberhausen spielen würde, da würde das halbe Ruhrgebiet kommen und könnte dann auch wahrscheinlich irgendwie für einen Vorteil der Gäste sorgen. Also das ist ja jetzt nicht zu befürchten, dass das irgendwo anders sein könnte.
Also einigen wir uns hiermit auf Göppingen oder Stuttgart. Wollen wir mal schauen, die anderen Auslosungsergebnisse einen kleinen Blick drauf werfen und von dir einen Tipp, wer da weiterkommt, ganz trocken. Ungarn, Slowenien, wer macht's?
Ist natürlich schon ein sehr, sehr hartes Duell. Slowenien, darf man nicht vergessen, war bei der letzten Weltmeisterschaft Vierter, bei der Europameisterschaft nicht qualifiziert. Ich sehe die Ungarn eigentlich leicht im Vorteil, vor allem wenn dann wieder Laszlo Nagy mitspielen sollte.
Rumänien gegen Schweden.
Da sehe ich die Schweden klar favorisiert.
Griechenland gegen Mazedonien hätte ich noch.
Auch ein Spiel mit Derby-Charakter, sollte man nicht unterschätzen. Ich sehe die Mazedonier doch allen voran mit Lazarov und wenn dann Mojsovski wieder fit ist, schon in der Favoritenrolle.
Serbien gegen Tschechien.
Auch ein sehr spannendes Duell. Bei der EM waren sie platzierungsmäßig beide nicht sehr weit auseinander. Ich sehe die Serben aber vorne.
Dann hätten wir noch Russland gegen Litauen, da sind wohl die Russen der klarere Favorit.
Da gehe ich auch von aus. Ich habe letztens mal irgendwo gelesen, also ich kann mich nicht an vielere Siege von Litauen jetzt gegenüber Russland erinnern. Also von daher gehe ich davon aus, dass die Russen doch ganz klar die ehemalige Sowjetrepublik mitbesiegen werden.
Bosnien-Herzegowina gegen Island, da liegt die Favoritenrolle wohl ganz klar bei den Isländern, oder?
Die Isländer sind schon klarer Favorit, ja. Mit der Rolle müssen sie einfach ins Duell gehen, auch wenn man natürlich Bosnien nicht unterschätzen sollte. Die einzige Mannschaft, die in der WM-Vorqualifikation eigentlich ohne Niederlage hätte durchgehen können. Am letzten Spieltag haben sie sich ein bisschen schleifen lassen, wo sie schon qualifiziert waren. Also von daher, Island ist trotzdem Favorit.
Dann wollen wir natürlich hier auch eingehen auf das Duell unserer Nachbarn. Schafft es der Pate unseres Studios hier, unseres Außenstudios von Sportradio 360, Viktor Schilage mit den Österreichern gegen Norwegen?
Auf jeden Fall.
Das ist eine klare Antwort. Dann brauchen wir da gar nicht weiter drauf eingehen. Da haben wir noch ein Duell, Montenegro gegen Weißrussland.
Ja, sehr, sehr spannendes Duell. Für mich ist Weißrussland der leichte Favorit. Beide Mannschaften sind ein bisschen unkonstant in ihren Leistungen, deswegen wird man das nicht völlig vorhersagen können, wer da sich am Ende durchsetzt. Aber ich denke, gerade die Qualität von einem Sergej Rutenka spricht dann doch ein bisschen für Weißrussland und natürlich die Qualität des Trainers Juri Schewtschow.
Gut, dann hätten wir das auch soweit geklärt. Wir machen eine kurze Pause hier bei Kreisab auf Sportradio 360 und sind dann gleich zurück mit dem zweiten Teil. Wir sind zurück bei Kreisab hier auf Sportradio 360 und ich spreche nach wie vor mit Christian Stein von Handballwelt. Christian, es geht ums Thema Martin Heuberger und die Diskussion, die Bob Hanning zuletzt da angerissen hat, das Thema Vertragsverlängerung oder Nicht-Vertragsverlängerung. Wie siehst du denn die ganze Geschichte auch im Hinblick auf die WM-Qualifikation? Muss man da nicht dem Trainer den Rücken stärken? Sollte man da im Vorfeld nicht sagen, man verlängert mit ihm? Oder siehst du das ähnlich wie Bob Hanning, dass man da erstmal abwarten sollte, wie die beiden Spiele ausgehen?
Also letztendlich ist natürlich Handball in gewisser Weise ein Ergebnissport und wenn man sich zum dritten Mal bei vier Turnieren nicht für ein Großturnier qualifiziert, dann ist natürlich auch der Druck da, personell tätig zu werden. Allerdings würde ich mir wünschen, dass man eine Personalentscheidung trifft, von der man letztendlich überzeugt ist, wie auch immer die ausfällt. Entweder man ist vom Trainer Martin Heuberger und seiner Arbeit überzeugt und sieht sich da auf dem richtigen Wege, oder man ist halt nicht überzeugt und dann sollte man auch trotz einer möglicherweise gelungenen WM-Qualifikation dann die Reißleine ziehen.
Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich wirkt das nicht überzeugend. Das wirkt so ein wenig wie Hinhaltetaktik und ja, wir warten im Prinzip darauf, dass wir uns vielleicht nicht qualifizieren, damit wir den Trainer entlassen können.
Den Eindruck kann man manchmal gewinnen, wenn man gewisse Äußerungen irgendwo hört oder liest. Deswegen meine ich, also man muss zumindest irgendwie von der Personalentscheidung überzeugt sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Turnier Anfang Januar denke, ich denke, der neue Innenblock mit Wiencheck und Pekeler hat sehr gut funktioniert. Es gibt also auch Dinge, die sich in der Nationalmannschaft nach vorne bewegen. Ob Martin Heuberger dann die Zeit hat, diese Dinge zu Ende zu bringen, das wird man dann sehen.
Sollte er sie zu Ende bringen dürfen, dann wird er das tun in Zusammenarbeit mit Oliver Rogge. Es gab gestern eine Pressekonferenz der Rhein-Neckar-Löwen. Oliver Rogge wird zum Saisonende seine Karriere beenden. Nach ja, mehr als 200 Länderspielen, dann nach weit über 400 Spielen in der Bundesliga. Ich denke, das ist aus gesundheitlichen Gründen, das hat er ja auch angeführt, mit Sicherheit der richtige Schritt. Er wird für den DHB als Teammanager tätig sein und er wird da zusätzlich noch eine Stelle bei den Rhein-Neckar-Löwen auf der Geschäftsstelle einnehmen. Generell erstmal noch mal was zur Personalie Oliver Rogge. Wir hatten da in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Ist das ein Gesicht, was dem Deutschen Handballbund auf Funktionärsebene fehlt? Kann der da der richtige Mann sein?
Gut, die Frage wird sein, wie viel er auf Funktionärsebene letztendlich in Erscheinung treten wird. Ich habe das aus meiner Zeit, wo ich Pressesprecher in Leverkusen auch war, selber mitbekommen, dass diese Position eines Teammanagers für das Team manchmal durchaus eine wichtige Funktion darstellen kann, weil man einfach diesen Charakter als Menschen noch in der Nähe des Teams irgendwo braucht und Oliver Rogge ist mit Sicherheit einer dieser Teamplayer, die vielleicht dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in der Nationalmannschaft stärken können und aus dem Grunde ist da vielleicht dieser Posten für ihn dann neu geschaffen worden.
Für wie gefährlich oder gut oder ungut hältst du denn die Geschichte, dass er in einer Doppelfunktion tätig ist, sprich Verband und Verein?
Ich glaube, dass das gar nicht so ein großes Problem sein wird. Wenn wir ehrlich sind, im Moment ist er auch in der Doppelfunktion für Verein und Verband tätig, also als Spieler. Klar wird es immer irgendwelche Reibungspunkte vielleicht geben, aber ich glaube, in der Position ist das wirklich vernachlässigbar.
Ist denn aber Oliver Rogge, und das hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal angerissen, und das sage ich auch mit allem Respekt, ich wäre froh, wenn ich so Handball spielen könnte wie Oliver Rogge, da nicht vielleicht als Spieler einen Tacken zu schlecht gewesen, sprich fehlt da nicht das große Gesicht für den Deutschen Handballbund, Daniel Stephan, Stefan Kretschmann, Christian Schwarzer, Markus Bauer, auch solche Leute, wäre das nicht vielleicht noch ein größeres Zeichen in Richtung Öffentlichkeit gewesen?
Ich glaube, also wenn wir mal Stefan Kretschmer außen vor nehmen, der halt von seiner Außendarstellung wirklich nochmal eine Stufe über allen anderen steht in seiner Wahrnehmung von der breiten Öffentlichkeit, dann sind da alle Weltmeister von 2007 und ein ehemaliger Welthandballer wie Daniel Stephan mehr oder weniger auf Augenhöhe. Da tut sich, glaube ich, in der Außendarstellung nicht wirklich was. Oliver Rogge war immer einer, der mit einer hundertprozentigen Einstellung an den Tag gegangen ist und der das immer gelebt hat. Also ich kenne ihn ja praktisch aus seiner Zeit, wo er in Essen gespielt hat schon, also von wirklich vom Beginn seiner Karriere letztendlich. Und das ist wirklich immer einer, der 100% Einsatz vorgelebt hat. Und von daher glaube ich nicht, dass das irgendeinen Unterschied ausmacht.
Jemand, der sich auch immer reinhängt und 100% für den Handball gibt und 100% Handball auch lebt, ist Bob Hanning. Der ist auch in der Doppelfunktion tätig, nämlich als DHB-Vizepräsident und als Geschäftsführer der Füchse Berlin. Nun hat er sich in der letzten Woche dazu entschieden, mit Matthias Zachrisson den Vertrag zu verlängern bzw. auf ihn zu setzen als den Rechtsaußen. Und die Aussage war, er kann sich nicht zwei gleich starke Rechtsaußen leisten und daher bekommt der deutsche Nationalspieler den Vertrag nicht. Nun predigt er immer, dass man auf junge deutsche Spieler setzen muss oder auf deutsche Spieler generell. Kannst du dann die Entscheidung nachvollziehen in dem Sinne?
Also die Frage ist natürlich letztendlich, warum man so eine Entscheidung trifft. Matthias Zachrisson ist im letzten Jahr gekommen und hat einen Vertrag bis 2017 erhalten. Bei Markus Riechwien lief der Vertrag jetzt aus. Man hat ja im letzten Jahr erst Johannes Selin verloren. Das muss man ja in der ganzen Personalie nochmal dazu sagen. Es ist die Frage, inwiefern das letztes Jahr schon abzusehen war, dass man sich nicht zwei gleichwertige Spieler leisten kann und inwiefern man vielleicht schon letztes Jahr diesen Schritt dann für einen zweiten, schwächeren Mann auf dieser Position hätte treffen können. Und auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, natürlich ist es schwierig, wenn gerade ein DHB-Vizepräsident eine derartige Entscheidung dann trifft. Das ist immer etwas unglücklich in der Außendarstellung. Ganz klar.
Also du sagst auf der einen Seite, das war eventuell absehbar oder doch nicht absehbar, beziehungsweise man hat den Vertrag mit Zachrisson letzte Saison so unterschrieben. Dann muss man da doch eigentlich davon ausgehen, dass einfach Riechwin der deutlich teurere Spieler ist, oder nicht?
Ja, also neben der sportlichen Qualifikation gibt es natürlich auch immer eine wirtschaftliche Komponente, die Vereine berücksichtigen müssen und bei gleicher sportlicher Qualifikation gibt natürlich auch manchmal die wirtschaftliche Komponente einen Ausschlag. Wir wissen nicht, was die beiden Spieler jetzt verdienen. Es hieß immer, deutsche Nationalspieler verdienen mehr als Ausländer, von daher mag das so sein.
Gut, dann lassen wir das jetzt mal so im Raum stehen, kommen wir zum nächsten Thema. Es geht um die Wahl zum Handballer des Jahres bzw. zur Handballerin des Jahres. Ladies first natürlich an dieser Stelle. Fangen wir mit den Damen an. Hier hat sich Susan Müller vom HC Leipzig vor Clara Woltering und Anja Althaus durchgesetzt. Ich denke, die Wahl kann man so absolut nachvollziehen, oder?
Ja, ich denke, darüber gibt es wenig Diskussionen. Wenn man die Weltmeisterschaft in Serbien gesehen hat, dann sind das natürlich auch die prägenden Spielerinnen beim Turnier gewesen. Und auch genauso in dieser Reihenfolge, dementsprechend ist das Wahlergebnis wenig verwunderlich.
Bei den Männern ist zum dritten Mal hintereinander Uwe Gensheimer auf Platz 1 gelandet. Und zwar mit ganz deutlichem Vorsprung vor Domagoj Duvnjak und Philipp Biecher, die relativ gleich auf waren. Da lagen nur 8 Zähler zwischen den beiden auf Platz 2 und Platz 3. Aus deiner Sicht verdient oder vielleicht doch schon ein wenig überraschend diese Wahl oder vielleicht auch ein Ergebnis von guter PR-Arbeit der Rhein-Neckar Löwen?
Ich würde es gar nicht auf die Löwen beziehen, sondern ich würde es wirklich auch auf den Status Nationalspieler beziehen. Ich kann mich an wenige Handballer des Jahres erinnern, die jetzt Ausländer waren. Philipp Hieche hat es mal geschafft, Nikola Karabatic hat es mal geschafft. Aber ansonsten ist es halt eine Publikumswahl von den deutschen Lesern und da haben deutsche Nationalspieler einfach auch immer eine gute Möglichkeit. Und von daher, also mich überrascht es weniger.
Es gab im Übrigen nicht viele, die dreimal hintereinander das Ding schon gewonnen haben. Andreas Thiel hat es, glaube ich, fünfmal hintereinander gewonnen. Daniel Stephan hat es auch dreimal hintereinander gewonnen. Florian Kehrmann hat es dreimal in 4 Jahren gewonnen. Also schon herausragend. Herzlichen Glückwunsch an Uwe Gensheimer und natürlich auch an Susan Müller von dieser Stelle. Wir wollen noch kurz einen Blick werfen auf das, was im Damenhandball aktuell passiert ist, denn da läuft die Bundesliga-Rückrunde ja schon wieder und auch die Champions League ist am Wochenende in die Hauptrunde gestartet. Zunächst mal Blick auf die Bundesliga. Da gab es nämlich ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis. Der HC Leipzig hat mit 10 Toren beim VfR Oldenburg verloren. Ein Feldtor von Susan Müller nur. Das war schon auch gerade in der Höhe sehr überraschend, oder nicht?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, gegen Oldenburg kann man schnell mal mit 10 Toren verlieren. Die schlagen immer ein extrem hohes Tempo an und dementsprechend sind es natürlich schnell mal viele Tore Unterschied. Nichtsdestotrotz war es natürlich eine der schwächsten Leistungen, die der HC Leipzig in dieser Saison abgeliefert hat. Das mag auch dem Ausfall von Maurer Sisser sowie der Manndeckung gegen Susan Müller halt geschuldet sein, dass das halt, ja, dass man da einfach gegen die Deckung von Oldenburg nicht die richtigen Mittel gefunden hat.
Muss man denn jetzt aus Spannungsfaktorsicht befürchten, dass die Frauenhandball-Bundesliga entschieden ist? Der THC hat jetzt 4 Punkte Vorsprung auf den HC Leipzig. Kann man davon ausgehen, dass sie das Ding schon sicher gewonnen haben jetzt?
Naja, also es sind jetzt noch insgesamt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es sind jetzt noch 14 Spieltage insgesamt zu absolvieren. Gerade mit der Meisterrunde, wo natürlich dann die Top 6 gegeneinander jedes Mal spielen. Und der THC hat ja jetzt auch einige Verletzte. Die Doppelbelastung mit der Champions League. Dann muss man gespannt sein, wie gut der THC das alles wegstecken kann und ob er sich nicht mal hier oder da den einen oder anderen Ausrutscher leistet. Dass der THC gegen diese Mannschaften in der oberen Hälfte auch verlieren kann, das hat Bayer Leverkusen zuletzt im Pokal gezeigt.
Macht denn dennoch eine nur 5 Tore Niederlage, 25:30 bei Wardia Skopje Mut für den THC trotz der ganzen Verletzten? Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn man mal nur auf das nackte Ergebnis schaut, ist das dann doch ein Resultat, mit dem man aus THC-Sicht absolut lieben kann gegen den Top-Favoriten da in der Gruppe.
Ja, also Skopje ist der Top-Favorit auf den Gruppensieg in dieser Hauptrundengruppe. Mit dem FC Midtjylland und IK Sävehof sehe ich den THC durchaus auf Augenhöhe und durchaus auch mit Chancen in Richtung Halbfinale als Gruppenzweiter letztendlich. Das Zeug dazu hat die Mannschaft definitiv. Das wird man dann sehen müssen, wie gut man das letztendlich wegstecken kann. 5 Tore in Skopje ist ein super Ergebnis, keine Frage. Zumal man ja auch immer so einen gewissen Heimvorteil irgendwo hat, das Publikum in Skopje entsprechend fanatisch drauf ist auch. Und ja, also von daher, ich traue dem THC da noch einiges zu diese Saison.
Wir müssen in dem Zusammenhang natürlich auch über das Thema Herbert Müller sprechen. Der ist nämlich von der EHF für ein Spiel gesperrt worden und es gab auch noch eine Geldstrafe und die EHF begründete die Sanktion mit Verstößen gegen den Grundsatz des Fairplay und gegen den EHF-Verhaltenskodex. Ich habe in der letzten Woche kurz mit Herbert Müller sprechen können und der war wenig erfreut, was das Ganze angeht, denn er hat ja nach der Niederlage im Spiel in der Gruppenphase gegen Baia Mare da Bestechlichkeitsvorwürfe gerichtet gegen die Schiedsrichter Nenad Kristić und Peter Ljubic, die aus Slowenien kommen und ich sag mal so, da schon die ein oder andere Vorgeschichte haben. Wie schätzt du denn die ganze Lage ein? Ist das nicht dann schon ein bisschen aberwitzig, dass derjenige, der da was aufdecken möchte, dafür gesperrt wird?
Grundsätzlich muss man halt immer schauen, mit welcher Substanz man solche Vorwürfe erheben kann. Und das ist wirklich das Problem. Natürlich mag Herbert das durch einen Funktionär gehört haben, aber es steht halt eine Aussage im Raum und die ist halt schwer zu beweisen. Und von daher, ja, man hat halt im Handball immer die Möglichkeit, in irgendeiner Weise Entscheidungen zu treffen, ob da jetzt immer Absicht hinter steckt oder nicht. Ja, es gibt viele Entscheidungen, die muss man einfach akzeptieren, sei es Schritte, sei es Abwehr durch den Kreis. Da hat jeder Schiedsrichter seine eigene Linie und da muss man halt einfach, da kann man nicht zwangsweise sagen, die Schiedsrichter haben jetzt ein Spiel in eine gewisse Richtung geleitet oder nicht. Das ist dann einfach so.
Nun ist es allerdings auch so, ja, dass sehr viele Leute auch aus der EHF-Schiedsrichterkommission aus Osteuropa kommen und auch eine gewisse Vergangenheit haben, was das angeht, und man dann vermuten könnte, sie wären eventuell leichter empfänglich für irgendwelche Geldspenden, sag ich jetzt mal, ja, oder andere Dinge, die für bessere Laune sorgen können. Ist das vielleicht eine Sache, wo die EHF mal auch reinen Tisch machen sollte?
Es ist immer schwierig, reinen Tisch zu machen, beziehungsweise die Frage sich zu stellen, wie tief der Sumpf eigentlich irgendwo ist. Das können wir nicht beurteilen, dafür sind wir zu wenig auch in diesem Zyklus letztendlich drin. Sicher hört man von dem ein oder anderen Erlebnis immer wieder, das betrifft aber nicht nur Vereine aus Osteuropa. Also man hört auch Geschichten aus anderen Ländern, von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt auf Osteuropa schieben. Und ob die Sache dann besser aussehen würde, wenn man jemanden aus Spanien, Frankreich, Deutschland oder Skandinavien für diese Posten besetzen würde, das sei mal dahingestellt.
Was für Alternativen gibt es denn aus deiner Sicht? Was könnte man denn tun, um da ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen und ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit?
Also für mich ist die einzige Möglichkeit eigentlich, dass man in den Handballregeln die Auslegungen möglichst minimal hält, klare Regeln schafft, die dann auch klar umgesetzt werden müssen, den Auslegungsbereich der Schiedsrichter einfach zu minimieren, weil ich weiß nicht, inwiefern man auch zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden aus einem anderen Sport nehmen würde, der einfach weniger irgendwelche Seilschaften im Vorfeld aufzuweisen hat, inwiefern es da besser werden würde. Für mich ist die einzige Möglichkeit, dass man beim Weltverband letztendlich anfängt und dafür sorgt, dass man klare Regeln hat, die dann auch entsprechend von den Schiedsrichtern klar umgesetzt werden müssen.
Gut, Christian, dann erwarte ich dich relativ zeitnah in der IAF-Zentrale bei der Regelkommission. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit heute. Wir hören uns dann gleich wieder im dritten Teil von Kreisab hier auf Sportradio 360. Da sind wir wieder zurück bei Kreisab Handball hier auf Sportradio 360 und ich freue mich, einen EM-Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Thomas Bauer vom TBV Lemgo, hallo.
Hi, servus.
Erstmal herzlichen Dank, dass du uns so schnell und unkompliziert zur Verfügung stehst und, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, da sieht man ja, wie familiär doch der Handball ist, auch im Vergleich zum Fußball, und von dieser Bodenständigkeit könnten sich einige Sportler durchaus mal die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Aber kommen wir zum Sportlichen. Letzte Woche ist die Euro 2014 in Dänemark zu Ende gegangen und du warst da ja auch für dein Heimatland Österreich mit dabei. Wie fällt denn dein allgemeines Fazit aus?
Ja, also erstmal danke fürs Kompliment. Ich bin eigentlich immer erreichbar und für mich ist das auch selbstverständlich, dass wenn eine Anfrage kommt, dass ich die gleich beantworte. Das kennen die Fans auch und finde ich auch ganz wichtig. Und mein Fazit fällt so aus, dass wir sehr zufrieden sind eigentlich als Mannschaft und als Handballverband auch mit dem Abschneiden. Wir haben echt unsere Hausaufgaben dort erledigt und wieder Arbeit für den Handball in Österreich verrichtet und auch, denke ich, unsere Sache gut gemacht.
Spiegelt denn der 11. Platz aus deiner Sicht euer Leistungspotenzial derzeit ganz gut wider?
Ich würde sagen, dass wir überhaupt in die Hauptrunde gekommen sind, ist eine Sensation. Genauso auch wie die Teilnahme an der Europameisterschaft eine Sensation war. Allerdings, jetzt, wenn man so ein bisschen aus dem Augenwinkel eines ehrgeizigen Sportlers, und das sind wir ja alle, das so betrachtet, dann kann man schon sagen, dass wir mit dem einen oder anderen bisschen mehr Wurfglück in den entscheidenden Spielen auch eine bessere Platzierung hätten erreichen können. Aber so hätte, wäre, wenn, das zählt jetzt alles nicht. Und wir sind eigentlich mit dem Erreichen der Hauptrunde sehr zufrieden gewesen schon und haben dann aber nochmal das letzte Spiel auch gewonnen gegen Ungarn. Das macht uns auch nochmal stolz, dass wir da im letzten Spiel nochmal alle Kräfte mobilisiert haben und dann auch einiges rausgeholt haben.
Wo siehst du denn allgemein den Handball in Österreich derzeit? Hat sich da etwas positiv entwickelt nach der, wie ich finde, grandiosen EM im eigenen Land vor 4 Jahren? Für mich ja persönlich immer noch das beste Turnier der letzten 10 Jahre, sowohl sportlich als auch von der Organisation her absolut top, darf man ja als Deutscher eigentlich gar nicht sagen, wenn man die WM 2007 im eigenen Land hatte. Aber würdest du sagen, dass der Handball in Österreich da schon einen Schritt nach vorne gemacht hat seitdem?
Also die WM 2007 in Deutschland habe ich vom Fernseher noch verfolgt, fand ich einfach großartig, was das für ein Turnier ist. Und da kann man echt als Sportler, wenn man das so sieht, auch im Fernsehen, da kann man echt nur mal sich wünschen oder hart an sich arbeiten, dass man an so einem Event mal teilnehmen darf. Und da hast du wirklich recht, 2010 in Österreich war eine außergewöhnliche Veranstaltung auch, die echt erstmal super organisiert war und auch Sport eben auf höchstem Niveau geboten hat. Und wir haben da eben sozusagen unseren Flock, unsere Flagge, die österreichische Fahne, da in Handball Europa so ein bisschen reingesteckt und etabliert und waren dann auch 2011 nochmal bei der Weltmeisterschaft in Schweden dabei und haben es jetzt nach zweimaliger Abwesenheit von Großereignissen wieder geschafft, uns aus eigener Kraft für eine Europameisterschaft zu qualifizieren, trotz einer sehr, sehr starken Quali-Gruppe. Und ja, wie ich schon vorher erwähnt habe, befinden wir uns auf einem Weg, wo wir einfach für österreichischen Handball sehr, sehr viel bewegen können. Und nach 2010 ist auch viel passiert in der Jugendarbeit und so weiter, in der Liga. Und ja, diese Arbeit ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Wir wollen den Handball in Österreich noch weiter vorantreiben, medial interessant machen und einfach gute Ergebnisse liefern.
Wir wollen nochmal genau auf die aktuelle Euro zurückschauen. Wie groß war denn die Enttäuschung nach der 21-22 Niederlage gegen Mazedonien? Gerade nachdem ihr ja so hoch und auch souverän gegen die Tschechen gewonnen hattet.
Ja, das ist schon eine ärgerliche Situation gewesen. Wir haben eigentlich im ersten Spiel schon fast die Hauptrunde klar gemacht, also eigentlich im ersten Spiel schon unser Ziel erfüllt, sage ich mal. Und dann hätten wir im Spiel gegen Mazedonien mit einem Sieg 2 Punkte in die Hauptrunde mitnehmen können und hätten dann, wenn man jetzt den Sieg gegen Ungarn auch noch dazu rechnet und die knappe Niederlage gegen Spanien, theoretisch sogar um den Halbfinalplatz spielen können oder uns vielleicht fürs Spiel um Platz 5, ja, da qualifizieren können. Aber das ist, wie gesagt, jetzt alles ja, hätte, wäre, wenn. Und aber klar, die 2 Niederlagen im Turnier mit einem Tor, erstmal gegen Mazedonien und dann nochmal gegen Spanien, die haben schon wehgetan, haben uns aber nicht komplett aus der Bahn geworfen, wie man im letzten Spiel nochmal gesehen hat.
Was mich persönlich ja sehr positiv beeindruckt hat, war die Tatsache, dass ihr in den Spielen darauf dennoch immer Vollgas gegeben habt, obwohl eigentlich ja schon klar war, dass ihr im Prinzip nicht mehr noch groß was erreichen könnt. Also ich sag jetzt mal ein Halbfinale oder ein Spiel um Platz 5, das war eher unrealistisch. Wie schwer fällt es denn da, sich richtig zu motivieren oder auch wie leicht?
Ja, das war irgendwie das Tolle an diesem Turnier, dass uns nicht schwer gefallen ist, uns zu motivieren. Wir haben echt 3 Wochen lang, in denen wir zusammen waren, eine super Stimmung im Team gehabt. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man so lange zusammen ist in Kader und wenn es auch natürlich mal den einen oder anderen Spieler gibt, der gerne mehr spielen würde oder vielleicht sogar auf der Tribüne Platz nehmen muss. Ja, insofern bin ich schon stolz auf unsere Mannschaft, wie wir das alles geschafft haben, dass wir zweimal nach einer Minus-1-Niederlage nochmal alle Kräfte zusammenbündeln und dann auch nochmal wirklich ein tolles Spiel machen gegen Ungarn. Ja, was von der Moral wirklich sehr, sehr stark war. Und eigentlich ging es für die Ungarn um viel, viel mehr. Die wollten eigentlich noch ins Spiel um Platz 5. Und dann finde ich das umso bemerkenswerter, dass wir uns da wirklich nochmal motiviert haben und die Ungarn nochmal mit einem Tor geschlagen haben zum Abschluss. Und das ist auch der Grund, warum wir wirklich mit einem sehr, sehr positiven Gefühl nach Hause fahren.
Blicken wir mal auf die Teams, die am Ende im Finale standen. Gegen die Franzosen habt ihr ja nicht gespielt, aber gegen die Dänen, was hat denen am Ende denn gefehlt, um im eigenen Land den Titel zu holen?
Boah, ich glaube, wir sind einfach von Frankreich dermaßen überrascht worden, dass sie wieder erstarrt sind am Spielfeld. Also bis auf Micky Hansen, der eine saubere Trefferquote hatte, war wirklich jetzt meiner Erinnerung nach kaum ein Spieler dabei, der wirklich über sich hinausgewachsen wäre. Und ja, bei den Franzosen hat alles gepasst. Thierry Omeyer hat wieder seine ganze Klasse gezeigt. Und ja, die Rückraumspieler haben getroffen nach Belieben. Und der für mich beste Torwart des Turniers, Niklas Landin, hat ja, auch keinen tollen Tag gehabt. Da sieht man auch, wie wichtig die Torwartposition wieder ist. Ja, so läuft das halt in dem Finale. Da ist alles hingerichtet für einen Gastgeber, 14.000 Zuschauer in einer unfassbaren Halle, super organisiert und dann langt es halt einfach an dem Tag nicht. Und so grausam kann der Handball auch sein, aber Frankreich ist absolut verdient Europameister geworden.
Du hast es gerade gesagt, Niklas Landin hatte nicht seinen besten Tag. Wie sehr kann man denn als Torhüter darauf hinarbeiten, seinen besten Tag zu haben? Stichwort Wurfbilder. Wie sehr arbeitest du auch mit Wurfbildern der gegnerischen Spieler?
Ja, ich arbeite da sehr, sehr intensiv, vielleicht intensiver als viele andere auch, aber ich weiß auch von Niklas Landin, dass er sich ja absolut top vorbereitet. Ich habe das auch so ein bisschen mitverfolgen können und ich hatte auch Kontakt mit seinem Torwarttrainer, mit dem ich auch schon viel gearbeitet habe. Und ich weiß, dass er auch einer ist, der sich sehr akribisch vorbereitet und dann noch dazu technisch und ja von seiner Statur einfach meiner Meinung nach im Moment der beste Torwart der Welt ist. Und ja, nützt halt alles nichts, wenn dann am Spieltag die ersten Bälle reingehen und vielleicht die Selbstsicherheit und die Selbstverständlichkeit verloren geht, dann ja, und die anderen Jungs natürlich auch ein bisschen von der Rolle sind, dann passiert das, dass man dann zu Hause vor 14.000 eigenen Fans dann einfach ein Spiel verliert.
Ihr habt ja nun immer dort gespielt, wo die Dänen gespielt haben, aber auch allgemein wurden ja sehr viele Tickets verkauft und dementsprechend gut war auch die Stimmung. Wie großartig ist das eigentlich, in so einem handballbegeisterten Land wie Dänemark zu spielen?
Also für uns war es wirklich top vom Feinsten. Ich hätte kaum gedacht, dass es zur EM 2010 nochmal eine Steigerung gibt, aber hier die 14.000 in Herning in der Halle waren wirklich unglaublich. Die haben ja uns auch vor allem gegen Spanien dann angefeuert, als sie gesehen haben, dass es knapp ist, wollten die natürlich da auch, dass wir den Weltmeister so ein bisschen ärgern. Und ja, es war wirklich ein Genuss, vor dieser Kulisse zu spielen. Ja.
Nächstes Ziel ist ja, zumindest mit der Nationalmannschaft, sicherlich die WM-Qualifikation. Ein paar Worte von dir zur Auslosung. Norwegen, auf jeden Fall ein schlagbarer Gegner, oder?
Ja, aber andererseits auch kein absolutes Glückslos. Hätten sie sicher vielleicht auch ein weiteres Los, aber das trifft aber auch auf uns zu, vielleicht gewünscht. Mittlerweile sind wir kein Jausengegner mehr, sondern haben uns den internationalen Respekt erarbeitet. Ich denke, das ist eine 50-50-Sache. An einem guten Tag können wir Norwegen schlagen. Norwegen hat aber auch bei der EM gute Spiele abgeliefert. Also es wird echt, denke ich, ein hartes In- und Rückspiel werden.
Da du ja in Deutschland spielst, muss ich natürlich auch danach fragen, wie du das Duell Polen gegen Deutschland siehst. Du darfst natürlich auch auf Polen tippen, wenn das deine Meinung ist. Also wir zensieren hier nichts. Wie siehst du denn die Chancen der Deutschen da gegen die Polen?
Ich sage sowieso meiner Meinung, egal ob ich darf oder nicht. Aber ich sehe das nicht ganz so schwarz wie viele Spezialisten da oder viele Experten in Deutschland. Klar, Polen hat auch gute Spiele abgeliefert bei der EM. Sind auch mit ein bisschen Glück dann da oben gelandet. Die wären ja auch fast in der Gruppenphase raus gewesen. Also da sieht man auch, wie eng das oft ist bei so einem Großereignis. Aber das ist echt ein Ausrutscher gewesen, dass Deutschland da nicht bei dieser EM dabei war. Das wird auch nicht mehr passieren. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die Deutschen gute Spieler machen werden im Juni und dass es auch ein offenes Rennen ist und dass Deutschland ganz sicher nicht als Underdog in das Duell geht.
Dann hoffen wir mal, dass auch die deutschen Spieler mit so viel Optimismus in die Spiele gehen. Ich spreche mit Thomas Bauer, Torhüter der österreichischen Nationalmannschaft und des TBV Lemgo. Und Lemgo ist dann auch das Stichwort. Wie ist das für dich im Lipperland, wenn man aus einer Stadt wie Wien kommt? Man muss ja dazu sagen, du hast vorher in Korschenbroich und Neuhausen gespielt. Auch nicht unbedingt als Weltmetropolen bekannt, aber trotzdem gefällt es dir vielleicht sogar besser als die Hektik der Großstadt?
Ja, du hast recht, ich bin in Wien geboren und quasi ein waschechter Wiener, habe auch schon in Frankfurt und Düsseldorf gewohnt, jetzt am Rhein und dann aber auch natürlich die kleinen Örtchen wie Korschenbroich und Neuhausen kennengelernt. Es hat alles was Schönes. Ich mag das, in der Großstadt zu wohnen, so ich bin gern ein Typ, der ins Kino geht oder mal ein bisschen shoppen geht mit der Freundin. Ich bin aber auch jetzt niemand, der unbedingt Disco und so Party rund um die Uhr braucht. Im Gegenteil. Also ich finde das in Lemgo wirklich sehr, sehr schön. Ist echt ein Schmuckkästchen hier. Da kann man auch im Sommer mal ein bisschen mit dem Moped rumfahren und so in der Stadt spazieren gehen. Ich bin absolut zufrieden und habe hier echt einen super Verein erstmal und auch ein sehr schönes Städtchen, wo man auch die Fans untertags trifft. Das ist echt sehr, sehr familiär hier.
Wie hast du dich denn eingelebt in den ersten 6 Monaten? Bist du zufrieden für dich persönlich als auch für die Mannschaft, wie es bisher gelaufen ist?
Also ich bin auf jeden Fall mit der Entwicklung, die wir als Mannschaft gemacht haben, sehr zufrieden. Und für mich ist es auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, zur sportlichen Entwicklung. Ich denke, das ist mir auch gelungen. Aber als Sportler bin ich auch ehrgeizig genug, dass ich mich immer noch weiter nach oben orientiere. Und ich möchte definitiv noch viel mehr Minuten am Spielfeld verbringen und der Mannschaft noch mehr helfen, dass wir auch nach dieser guten Hinrunde auch eine tolle Rückrunde spielen und dann, ja, auch die letzten Skeptiker noch auf unsere Seite holen.
Platz 9 hört sich ja jetzt nicht so schlecht an. Ihr habt zwar ein negatives Punktekonto, aber trotzdem, wo kann es denn noch hingehen in dieser Saison und was muss noch konkret besser werden bei euch?
Also ich bin generell jemand, der sehr, sehr selten auf die Tabelle guckt. Aber wenn man mich fragt, wo steht ihr denn, dann muss ich oft sagen, ob wir auf Platz 13 stehen, weiß ich jetzt dann gar nicht. Das sind für mich auch immer nur Momentaufnahmen. Sicherlich orientieren sich Sponsoren und Fans immer so ein bisschen an der Platzierung. Aber für mich ist eigentlich wichtig, dass wir als Mannschaft zusammenhalten, gut spielen, das Heimpublikum begeistern. Und ja, am Ende wird dann abgerechnet. Und wir sind ja jetzt von den Abstiegsplätzen weggerückt. Das war unser großes Ziel, dass wir eben da uns in ruhiges Fahrwasser manövrieren und nicht Abstiegsängste haben müssen. Und so denke ich, haben wir auch die Hinrunde sehr, sehr gut erledigt und sind uns aber bewusst, dass wir noch eine harte Rückrunde vor uns haben, wo wir mindestens genauso hart arbeiten müssen, dass wir auch da bleiben, wo wir jetzt sind.
Welche Mannschaften in der Bundesliga haben dich denn besonders beeindruckt in der ersten Saisonhälfte?
Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gar nicht so ein Auge auf die anderen Teams. Ich finde, dass die SG Flensburg seit dem letzten Jahr eigentlich auch schon eine super Entwicklung genommen haben, dass die Rhein-Neckar-Löwen auch da mit nach vorne schon einiges mitzureden haben. Füchse Berlin, THW Kiel sowieso. Also Hamburg habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Also das sind schon die Top-Teams. Alles, was dahinter ist, ist, denke ich, so auf ähnlichem Niveau. Da sind wir jetzt so ein bisschen im Mittelfeld, aber ja, die ich genannt habe, das sind so die starken fünf Teams, da die spielen auch wirklich, wirklich sehr, sehr tollen Handball und da kann man sich einiges abgucken.
Wir wollen natürlich über eine ganz andere Geschichte auch noch sprechen. Und zwar bist du unter die Musiker gegangen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Ja, also Musik war immer schon ein großer Teil in meinem Leben. Ich habe also eine klassische Klavierausbildung gemacht mit Mozart, Beethoven und so weiter. Das hat mich zwar dann irgendwann, als ich in die Pubertät kam, nicht mehr so begeistert. Und ja, dann wollte ich mehr so Richtung Charts gehen, ein bisschen Robbie Williams spielen und James Blunt und was es halt alles so gibt. Und habe dann mir auch so ein bisschen Gitarre spielen versucht, selbst beizubringen. Und durch Zufall ja, hat mich der Rolf Herrmann beim Singen in der Kabine erwischt. Dachte eigentlich, dass ich der Letzte bin. Und wie der Zufall so will, Rolf hatte gerade eine Musikfirma gegründet mit einem Kollegen, Sly Fidelity heißt die, und da wollten die gleich die Möglichkeit ergreifen, sozusagen ja, in Richtung vielleicht Pop-Rock-Musik mal ein gemeinsames Projekt zu machen. Und so ist die Idee entstanden, dass wir vielleicht auch naheliegend mit der Europameisterschaft da so ein bisschen in die Richtung was machen können.
Wie war denn die Reaktion deiner Mitspieler? Haben die gesagt, Tom, lass den Blödsinn sein, das kann ja nur nach hinten losgehen? Oder haben die das überhaupt ernst genommen oder vielleicht sogar unterstützt? Das ist ja dann doch eine eher seltene Geschichte.
Ja, wir sind eigentlich gar nicht so mit der Tür ins Haus gefallen. Wir haben natürlich klar nach dem Trainings beim Auslaufen oder mal auf einer Auswärtsfahrt so ein bisschen geplaudert über Musik und die Jungs haben das im Bus so mitbekommen oder in der Kabine und haben dann auch so, ja, uns quasi quatschen hören, dass wir vielleicht einen Song für die EM machen wollen, aber mehr haben wir dann auch nicht verraten, weil ja, wir mussten ja komplett komponieren und texten und bei Null starten und ob das überhaupt was wird, war ja auch nicht klar. Ich bin ja auch noch neu in dem Business und ja, aber schlussendlich denke ich, haben wir doch positiv überrascht und der ein oder andere schaltet dann nach einem gewonnenen Spiel dann auch mal den Ghetto Blaster in der Kabine ein und legt dann mein Lied auf. Dann bin ich zwar so ein bisschen immer rot auf den Backen, aber es freut mich, dass den Jungs das auch gefällt.
Geht denn dafür dann deine komplette Freizeit drauf? Und wer schreibt die Texte und Melodien? Wie viele Ideen kommen da direkt von dir selbst?
Ja, also als wir geplant haben, den Song zu machen, habe ich mir sofort so ein Notizbuch gekauft und habe zu Rolf gesagt, pass mal auf, ihr seid die Musikprofis, setzt euch an die E-Gitarren und ans Schlagzeug und ans Klavier und überlegt euch so eine Melodie und ich mache den Text komplett. Und genauso ist es dann auch gewesen. Ich habe den Text für den Song komplett selbst geschrieben. Kai und Rolf haben da komponiert und alle Musikinstrumente eingespielt und da kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Instrumente da überhaupt in diesem Song verpackt sind. Also es sind echt, glaube ich, 20, 30 Tonspuren, ist echt eine Riesenarbeit. Aber ja, ich sag mal, mein Aufgabenbereich war überschaubar. Ich musste mich um den Text kümmern und gucken, dass ich meine Stimme immer so gut geölt halte. Und im Endeffekt war der Arbeitsaufwand für mich überschaubar. Also auf keinen Fall so, dass es mich beim Profi-Handball irgendwie belasten würde.
Heiße Milch mit Honig soll ja da ein Erfolgsrezept sein, was die Stimme angeht, aber das nur am Rande. We Go Our Way heißt übrigens der Debütsong. Für alle, die bei iTunes unterwegs sind, sollte man mal reinhören. In den Downloadcharts seid ihr ja auch relativ durchgestartet. Wie überrascht warst du selbst davon, dass das so gut geklappt hat?
Ja, das war eigentlich ziemlich cool. Ich hatte ja immer nur so ein halbes Auge, so ein bisschen auf dieses Geschehen, das den Song hochgeladen hat, ja auch eine externe Plattenfirma. Also ich konnte da auch jetzt nicht täglich reingucken, wie viele Platten wirklich schon verkauft sind. Aber ich habe natürlich mitbekommen, dass wir ja, zwischenzeitlich Platz 3 der iTunes Rockcharts Österreich waren und auch in den Gesamtcharts da auch mal ein bisschen hochgeschossen sind, aber das habe ich eben, wie gesagt, nur so am Rande mitbekommen und das sind genauso wie ein Tabellenstand im Sport immer nur so ja, Momentaufnahmen. Wichtig war für uns, dass der Song eine faire Chance bekommt, mal im Radio gespielt zu werden. Das österreichische Fernsehen hat den Track genommen und hat die Highlights nach jedem Europameisterschaftsspiel mit dem Song untermalt. Im Sport 1 ist er mal gelaufen und wir haben auch echt viele Zeitungsartikel Interviews gegeben. Das war schon richtig cool. Ich denke, da haben wir das Maximum rausgeholt.
Ist das denn was, was du dir auch für die Zeit nach der Karriere vorstellen kannst, oder ist das jetzt einfach nur Spaß und Ausgleich vom Profisport?
Ja, erstmal ist es wirklich ein super Ausgleich, für mich einfach viel erfüllender, als sich zwischen den Trainings irgendwie an die PlayStation zu setzen oder so. Da ist Musik einfach für mich eine super Möglichkeit, erstens abzuschalten und auch was anderes zu machen und nicht nur faul rumzusitzen. Und dann natürlich auch, wenn man das auf so professionellem Niveau machen kann, wie das Rolf und Kai mit der Firma machen, dann ja, muss ich mir natürlich schon, weil man natürlich schon Gedanken, ob das nicht vielleicht einmal was nach der Karriere auch für mich ist.
Also, vielleicht haben wir jetzt, ich hätte beinahe gesagt, den neuen Justin Bieber interviewt, aber soweit wird es hoffentlich nicht kommen, wenn man hört, was beim guten Justin immer los ist. Tom, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Zeit. Wir wünschen dir natürlich für die Zukunft alles Gute, sowohl sportlich als auch musikalisch, und auch Dankeschön an alle Zuhörer. Wir sind dann nächste Woche wieder zurück mit Kreisab und Handball hier auf Sportradio 360.